Ja, einen wunderschönen guten Tag. Guten Morgen kann man ja nicht mehr sagen. Um 12. Ich freue mich, euch alle zu sehen. Schön, dass ihr hier den Weg gefunden habt zum dritten Adventssonntags God at 12 Gottesdienst. Ich freue mich auch, wenn Sie im Internet zuschauen. Auch nochmal von hier herzlich willkommen. Wir würden uns natürlich freuen, Sie auch gerne hier einmal persönlich begrüßen zu dürfen. Wovon haben wir gerade gesungen? Was ist das für ein Gott, von dem wir gesungen haben, von dem wir gesprochen haben, von dem wir schon Worte in der Einleitung gehört haben, von dem selbst der Junior unseres Lobpreisleiters gesagt hat, ja, Ostern ist doch viel cooler. Ja, das ist eben Ostern. Ostern ist das, was wir hier auf der linken Seite sehen. Das ist das leere Kreuz. Ostern ist das leere Kreuz. Der Jesus ist auf die Welt gekommen, er ist Mensch gekommen, um uns persönlich zu begegnen. Wir haben gerade zusammen gelesen, er ist Wort schon von Anfang an gewesen und wir lesen aus Gottes Wort. Also bedenkt, was ihr hört, wenn wir Gottes Wort lesen, wir lesen wirklich den Herrn Jesus, den Christus persönlich und das, was er persönlich uns hinterlassen hat, ja, und von dem wir lernen dürfen, wovon wir einfach uns bereichern können. Der Jesus ist ans Kreuz gegangen, aber er ist nicht da geblieben. Er ist auferstanden, er hat den Weg freigemacht in die Ewigkeit. Auch das haben wir gerade gesungen. Wir werden ihn preisen 10.000 Jahre und bis in Ewigkeit. Und das ist der Weg, das ist die Verheißung. Das ist das, was Jesus Christus uns allen, die wir ihn persönlich annehmen, als Erbe hinterlässt. Eine Ewigkeit mit ihm. Ja, und da wir hier God at 12 haben und schon ganz viel aus Johannes gehört haben, wo soll sonst jetzt die Predigt heute herkommen? Aus Johannes. Wir lesen gleich aus Johannes Vers 4. Die Geschichte von Jesus und er begegnet einer Samariterin am Brunnen. Und diese Begegnung findet wann statt? Naja, um 12 Uhr. Da wir uns hier um 12 Uhr treffen, können wir uns da vielleicht hineinversetzen, aber nur von der Uhrzeit. Die Geschichte, die dort stattgefunden hat in Samarien, da um 12 Uhr zur entsprechenden Jahreszeit ist es halt brüllend heiß. Wir haben heute feinsten Nieselregen von nasskalter Qualität. Also fühlt euch heute einfach umgekehrt proportional physisch in diese Geschichte hineinversetzt. Ja, also was euch heute zu kalt und zu uselig war, das darf euch jetzt beim Lesen und beim Verfolgen dieser Geschichte einfach mal zu warm vorkommen. Ja, möchte ich jetzt lesen. Es ist ein relativ langer Teil. Und zwar bis zum Vers 26. Eine Geschichte, wie Jesus einer Frau in Samarien begegnet und sich wirklich viel Zeit für sie lässt. Er lässt sich Zeit. Er lässt sich Zeit für dich und für mich zuzuhören. Lassen wir uns jetzt mal auf diese Geschichte ein. Wer seine Bibel dabei hat, kann das gerne aufschlagen. Auch Sie zu Hause, wenn Sie möchten. Oder wenn Sie die Sprache nicht so gut verstehen. If you don't understand German that well and you sit at home at your computer, you can even take your Bible and follow up from John 4, verse 1 to 26. Jesus und die Samariterin. Als nun Jesus erfuhr, dass die Pharisäer zu Ohren gekommen war, dass er mehr Jünger machte und taufte als Johannes, obwohl Jesus nicht selber taufte, sondern seine Jünger, da verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen, und da kam er in die Stadt Samariens, die heißt da Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen, und weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen nieder, und es war die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Und da spricht die samarische Frau zu ihm, wie, du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samarische Frau, denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach, wenn du erkennst die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau, Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest und der Brunnen ist tief, woher hast du dann lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat und er hat daraus getrunken und seinen Kindern und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm: Herr, gib mir solches Wasser, damit es nicht mich mehr dürstet und ich nicht mehr herkommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht geantwortet. Ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, das ist auch nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr: Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten. Und das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit, und sie ist jetzt schon, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, dann wird er uns alles verkündigen. Und Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Soweit erst einmal. Eine lange Geschichte. Jesus nimmt sich wirklich viel Zeit für diese Frau. Es gibt gewisse Parallelen sogar zu unserer Geschichte, die in der Regel am Heiligabend vorgelesen wird, die Geburt von Jesus. Jesus ist unterwegs. Ja. Er war damals auch unterwegs. Er war noch nicht geboren, aber war auf dem Weg, geboren zu werden. Und auch Jesus war hier unterwegs. Und in den allerersten Versen lesen wir schon, warum Jesus durch Samarien geht. Er geht nämlich dorthin, weil die Pharisäer ihn verfolgen. Das steht da nicht explizit, aber das ist die Konsequenz daraus, dass die Pharisäer dem Herrn Jesus verfolgen und umbringen wollen und deswegen flieht er nach Galiläa. Samarien seiner Zeit war übrigens Ausland. Ja? Und um mal ganz kurz zu wissen, was das für ein Ausland war, möchte ich euch ein bisschen was über Samarien erzählen. Warum wurden die Samariter überhaupt gemieden? Wer weiß denn das von euch? Würde ich gerne mal wissen. Wer weiß, warum die Juden die Samariter gemieden haben? Genau. Das ist gut, dass es nicht alle wissen. Dann darf ich es erzählen. Und zwar war es folgendes: etwa 720 vor Christus, da waren die Israeliten des Nordreiches von den Assyrern verschleppt worden. Und es entstand eine Mischbevölkerung und eine Mischreligion. Und daraus sind die Samariter hervorgegangen. Das Einzige, was die Samariter im Prinzip behalten haben, waren die fünf Bücher Mose. Da haben sie daran geglaubt. Ja? Wer das nachlesen will, 2. Könige 17, 24 bis 41, steht ein Teil dieser Geschichte. So, und das ist eben das gewesen. Es gab eine Mischreligion, man hat sich vermengt. Und sage ich mal, wenn wir als Volk irgendwann mal verschleppt worden wären, und wie gehabt, die Juden hatten ja sehr strenge Reinheitsgesetze auch und überhaupt Vorschriften, wie man sich überhaupt zu benehmen hat, dann wird man sehr schnell feststellen, dass jetzt in dieser Zeit die Samarier nicht zu dem Judentum passen. Also weder von der Religion, ja, noch von der Art und Weise, wie sie sich verhalten haben. Weil deswegen war bis auf den Tag, wo Jesus dort war, waren die Samariter von den Juden gemieden. Und deswegen passiert ja eigentlich jetzt auch was ganz Außergewöhnliches, Besonderes. Also Jesus selbst wird verfolgt, kürzt möglicherweise auch über Samarien ab, weil natürlich seine Verfolger vielleicht auch nicht so darauf erpicht waren, durch Samarien zu laufen. Und da kam er nach Samarien in die Stadt Sichar an diesem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Und dort war ein Brunnen. Ein Brunnen in der Wüste. Es ist 12 Uhr mittags. Es ist nicht heiß, es ist brutal heiß. Und ein Brunnen in dieser Stätte, in dieser Gegend, ist die absolute Quelle des Lebens. Ja, ohne Wasser kein Leben. Ich bin mal in Afrika gewesen, bei den Afas, das ist also in Südäthiopien oder im Norden Somalias. Wer da mal unterwegs ist, die müssen zum Teil, wenn kein Wasser da ist, 20, 30 Kilometer laufen, um irgendwo Wasser herzukriegen. Ja, das ist ein Nomadenvolk und die sind echt viel unterwegs, um überhaupt an Wasser zu kommen. Ein Volk, die ungefähr 2,5 Liter Wasser pro Tag haben, bei, wie gehabt, in der Schnitt 40 Grad Tagestemperatur. Dementsprechend wird das Wasser kostbar verwendet, nicht zum Waschen. Dieser Brunnen, diese Begegnungsstätte, dieses Wasser. Und es war die sechste Stunde und Jesus spricht sie an. Er spricht sie an, weil er im Moment alleine war. Seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um was zu essen zu besorgen. Sie waren ja nun mal auch auf der Flucht und auf ihrem Weg. Und Jesus sitzt allein und hatte bestimmt wirklich Durst. Ja? Und da passiert was ganz Außergewöhnliches. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, wenn man richtig Durst hat, ist es dir vielleicht persönlich egal, wen du ansprichst, damit du Wasser bekommst. Ja? Wenn da jemand kommt und hat ein Werkzeug, dann bist du froh, wenn dir jemand Wasser gibt. Aber der Jesus spricht sie an und sagt, gib mir zu trinken. Und die Frau sagt zu ihm, was bittest du mich, etwas zu trinken? Weil der Jesus begeht gerade einen absoluten Fauxpas. Jesus spricht nämlich eine Frau an. Ja, das ist im Orient heute noch wahrlich nicht üblich, dass ein fremder Mann eine fremde Frau anspricht und dann auch noch alleine und sie ist auch noch alleine. Ja, eine Frau im Beisein ihres Mannes anzusprechen, wenn man vorher mit dem Mann kommuniziert hat und das abgecheckt hat, dass das geht, das ist in Ordnung, aber eine fremde Frau im Orient anzusprechen oder auch unter den Arabern hier, vielleicht wer den, ein bisschen den Hintergrund da hat und das kennt, der weiß das, das geht nicht. Und das ging hier überhaupt nicht. Und zum zweiten Mal war es nicht nur eine Frau, es war noch eine Samariterin und das war ein Volk, was die Juden überhaupt nicht mochten und umgekehrt. Ja, das war klar, dass die keine Gemeinschaft haben. Der Jesus bricht also hier mit einem Mal zwei Tabus. Da brauchen wir uns eigentlich dann auch nicht zu wundern, dass die Frau ihn zurückfragt, ja, weil sie ist eben wirklich überrascht. Ja. Sie hat sich wahrscheinlich auch gewundert, warum der Jesus vielleicht nicht kurz den Brunnen verlassen hat, als sie mit ihrem Wassergefäßen da hingekommen ist. Da war ja klar, dass die Frau Wasser schöpfen will und üblicherweise war es dann so, dass wenn man eben einem Samariter oder einer Samariterin begegnet ist, dann eben den Platz gemieden hat. Das Schöne ist, dass Jesus sich Zeit nimmt, ihr eben zu antworten, warum er das tut. Und er hatte ein Anliegen dabei. Und das allererste, was er ihr sagt, was sie vielleicht noch mehr irritiert, ist, sagt, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest, die ich dir gebe, dann würdest du mir sagen, gib du mir zu trinken. Jeder von uns, der hier sitzt und auch jeder vielleicht, der zuhört und den Herrn Jesus persönlich noch nicht kennt, darf wissen, dass er von Gott persönlich gestaltet worden ist. Genauso wie Jesus schon war, bevor die Welt entstanden ist, ist jeder von euch schon ein Gedanke Gottes gewesen in seinem Plan. Und Jesus hat mit jedem Menschen einen persönlichen Plan. Und das hier ist eine Geschichte von einer Begegnung mit einem Menschen. Und auch Herr Jesus hat für diese Frau einen ganz besonderen Plan. Sie versteht es aber nicht. Darum spricht die Frau zu ihm und sagt, ja, du hast ja gar keinen Werkzeug. Du hast überhaupt keine Kelle, keinen Krug, mit dem du aus dem tiefen Brunnen Wasser schöpfen kannst. Also wo willst du denn überhaupt Wasser zum Trinken hernehmen, wenn ich es dir nicht gebe? Dein Werkzeug ist falsch. Ich habe hier das richtige Werkzeug. Ich habe einen Krug. Ich kann Wasser schöpfen. Herr, du stehst hier, erzählst mir von Wasser. Du kannst mir aber kein Wasser geben. Dann lesen wir ganz wichtig von 12 bis 14, dass Herr Jesus ihr erklärt, um welches Wasser es geht. Und sie versteht es immer noch nicht, aber ich möchte hier einen Teil nochmal zitieren, wo dann steht in 13, der zweite Teil, wer von diesem Wasser trinkt, den wird nie wieder dürsten. Und wer von ihrem Wasser trinkt, das, was die Frau anbietet, der wird immer wieder Durst haben. Herr Jesus versucht zu erklären, dass er das lebendige Wasser ist, dass er das ewige Leben schenkt, nicht das temporäre, was wir im Moment haben, ja, diese vielleicht 70, 80 Jahre, die jeder hier auf dieser Erde lebt, sondern dass er das Leben hat, den Überfluss für die Ewigkeit und dass es in diesem Leben, in der Zukunft, in der Ewigkeit dieses irdischen Wassers einfach nicht mehr bedarf. Und Jesus ist die Quelle für dieses Wasser, was ewiges Leben schenkt. Und ich finde es wunderbar, dass diese Frau sagt, gib mir von diesem Wasser, damit ich nicht mehr zum Brunnen kommen muss. Ja? Sie hat es halt noch nicht begriffen. Das ist eine Tatsache. Ja? Die denkt, jetzt gibt es hier irgendein Wasser, das ewig sprudelt oder eine Quelle, keine Ahnung was. Die weiß ja nicht, wovon er spricht. Sie sagt, gib mir dieses Wasser, dann brauche ich hier nicht mehr zu kommen um 12 Uhr zu diesem Brunnen. Ja? Und wir lesen ja später auch, warum sie um 12 Uhr kommt. Und damit die Frau das begreift, kommt er jetzt eigentlich erst auf den Kern. Jetzt spricht er sie darauf an und sagt, bring da einen Mann her. Und er weiß vorher schon, dass sie keinen hat, zumindest keinen echten Ehemann, sondern dass sie schon 5 weitere Männer gehabt hat. Und ich finde das ganz wunderbar, in welcher Form und Art und Weise er das sagt. Ja? Weil er sagt es ja einfach und sie sagt, sie hat keinen. Und dann sagt er ihr die Wahrheit, sie hat 5 Männer und den sie jetzt hat, das ist auch nicht ihre. Und dann erkennt die Frau einen Propheten. Sind wir mal ehrlich, wenn dir jemand das sagen würde und du wärst in derselben Situation, ist es nicht wirklich schwer zu erkennen, dass wir hier mit einem Propheten zu tun haben. Ja? Ein Menschen, den du nicht kennst, der ein sehr intensives und vielleicht auch peinliches Detail aus deinem Leben weiß, den würde man, glaube ich, für einen Propheten halten und dafür braucht es nicht besondere Erkenntnis. Ich finde aber schön, dass der Jesus jetzt erst davon spricht. Ja? Und das ist schön, wir sind hier jetzt im Vers 19, 20 angekommen. Das heißt, es gibt eine lange Geschichte. Dieser Jesus nimmt sich wirklich in dieser Bibel in einen großen Teil Zeit für diese einzige Frau, um sich mit ihr zu unterhalten und um ihr klarzumachen, wer er ist. Und dann geht es weiter und Jesus versucht ihr weiterhin zu erklären, wer er ist, weil sie hat immer noch nicht begriffen. Sie hat jetzt erkannt, dass er ein Prophet ist, aber nicht, dass er derjenige ist, die Quelle des ewigen Lebens. Und dann geht es weiter mit der Diskussion eigentlich, wie gebetet wird. Ja? Die Samariterin erklärt auch, wie sie beten. Da gibt es einen ganz bestimmten Platz, einen Berg bei den Samaritern, die beten da an. Und sie sagt, und die Juden, die beten in Jerusalem an, am Tempel. Das ist eure Stelle, das ist unsere Stelle und wir beten da. Und Jesus erklärt ihr, dass dieses aufgehoben ist. Dass dieses in der Zukunft aufgehoben ist für jeden, der an ihn glaubt. Das ist eine ganz wunderbare Verheißung. Und das ist jetzt die Stelle, wo einem klar sein muss, dass wir eigentlich hier, ja gut, es steht auch schon im vorigen Wort geschrieben, wo Jesus unterwegs war, glaubten viele an ihn. Und da steht nicht nur, dass es ausschließlich Juden waren, die an ihn glaubten. Aber in dieser Stelle ist es ganz spannend zu sehen, dass er sich ganz explizit jetzt hier mit einer Samariterin, also in Anführungsstrichen mit Heiden, mit einer Ausländerin, mit jemandem, den Juden, völlig Fremden und sogar im Prinzip konträren Volk auseinandersetzt. Und erklärte er dann in wunderbarer Weise, dass jetzt schon die Zeit gekommen ist, das ist jetzt in Vers 23, dass die Anbeter zum Vater kommen müssen und dass der Gott Geist ist und dass man ihn im Geist anbeten muss. Dass es also eine andere Form der Anbetung geben muss als einen Platz, ja, dass man wegkommen muss von der traditionellen Möglichkeit, sich eingeengt fühlen kann, dass man dem Herrn Jesus an jeder Stelle wieder begegnen kann. Und die Frau ahnt es möglicherweise, weil dann kommt die Stelle, wo sie sagt, ich weiß, dass der Messias kommt und der wird uns das alles erklären. Ja, das zeigt wieder, dass durch die Zeit, die die Assyrer mit den Juden verbracht haben, doch einiges da abgefärbt hat und in wunderbarer Weise zumindest eines, sie glauben an einen Messias. Und das ist gut. Und dieser Messias ist der Jesus Christus, den wir Weihnachten erwarten und der für uns ans Kreuz gegangen ist. Und jetzt erst erklärt der Herr Jesus ihr persönlich, dass er selber der Messias ist. Eine ganz, ganz wunderbare Geschichte. Also wir sind hier jetzt im Vers 26 angekommen und der Jesus nimmt sich so viel Zeit für diese eine Frau. Aber ich möchte dir auch hier sagen oder auch im Internet, Der Jesus nimmt sich wirklich viel Zeit für dich. Ja? Wir haben hier gesehen, die Frau hat mehrfach nicht erkannt, wer der Herr Jesus ist. Sie hat es einfach nicht verstanden. Ja, und wie oft werden wir persönlich vielleicht ungeduldig oder mürrisch oder geben auch früh auf mit jemandem, der sehr hartnäckig ist und der es einfach nicht verstehen will und wo uns dann irgendwann die Mittel ausgehen. Herrn Jesus gehen die Mittel nie aus. Wenn wir uns mit seinem Geist verbinden, werden uns die Mittel auch nicht ausgehen. Ich möchte jetzt zusammenfassen, die Verse 27 bis 42 brauchen wir nicht zu lesen, aber möchte diese Geschichte kurz zusammenfassen, was dann weiterhin passiert, welche wunderbare Begebenheit sich hier zuträgt. Weil die Jünger kommen zurück an diesen Brunnen. Ja, die Jünger waren einkaufen, kommen zurück. Der Jesus hat das Gespräch mit der Frau gerade beendet. Und was macht die Frau? Sie lässt ihr Gefäß stehen, ihr Werkzeug, ihr Trinkgefäß, ihr Schöpfgefäß und sie rennt in die Stadt. Mit Sicherheit waren ihr das auch ein paar zu viele Männer auf einmal. Ja, das wurde ihr ganz schwindelig. Aber warum rennt sie denn los in die Stadt? Sie rennt in die Stadt nicht nur, weil der Jesus gesagt hat, ich bin der Messias, weil sie erkannt hat, dass er der Messias, dass er der Lebensspender wirklich ist. Und was Wunderbares passiert ja als allererstes, sie lässt ihren Krug stehen. Ja, und vorher lesen wir, Herr, woher willst du Wasser nehmen? Du hast ja gar keinen Krug zum Schöpfen. Und jetzt lässt sie ihren Krug stehen. Und der Krug war für sie überlebensnotwendig, weil an der Stelle Brunnen, wenn man keinen Krug hat, dann kann man kein Wasser schöpfen. Und wenn man kein Wasser in der Wüste hat, dann verdurstet man ziemlich schnell. Also ihr Werkzeug war ihr im Moment nicht mehr so wichtig, wie die Erkenntnis, den Messias erkannt zu haben. Sie rennt also weg, die Jünger kommen zurück. Und der Jesus ist jetzt mit den Jüngern allein. Und der Jesus erklärt im Prinzip jetzt, und da möchte ich euch gerne zu einladen, diesen Text zu Hause mal zu lesen, in ganz ähnlicher Weise, wie er der Frau vom lebendigen Wasser berichtet hat, über das Synonym Speise, über das Essen, ja, dass er auch eine andere Speise hat, auch eine andere Speise zum ewigen Leben, dass er im Moment nicht essen muss. Also im Prinzip passiert das den Jüngern gegenüber, passiert jetzt fast die gleiche Geschichte erstmal wie der Frau gegenüber, dass der Jesus erklärt, was er ist und worum es in der Zukunft geht. Auch schön zu lesen für uns, die Samarier, die waren nun wirklich fremd, ja, das war keine Jüdin, die war auch nicht des Glaubens, die Jünger waren schon ewig mit dem Herrn Jesus unterwegs und brauchen im Prinzip die gleiche Schule und wie häufig brauchen wir vielleicht mal die gleiche Schule wie diese Samariterin, um wieder neu zu verstehen, was es wirklich bedeutet, in Jesus Christus wiedergeboren zu sein. Und er sagt dann auch ganz eindeutig zu den Jüngern, dass das Feld weiß ist zur Ernte. Es ist reif zur Ernte. Es ist eigentlich 4 Monate vor der Erntezeit. Und auch hier wird wieder das Bild benutzt der Ernte, dass das Feld weiß ist zur Ernte. Und gemeint sind hier nicht die Felder, wo das Saatgut drauf ausgebracht worden ist und die Pflanzen wachsen, sondern es sind gemeint die Völker, die es jetzt gilt einzusammeln. Und in ganz wunderbarer Weise lesen wir hier im Vers 39, und es glaubten aber an ihn viele der Samariter aus der Stadt um der Rede der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Diese Frau ist um 12 Uhr zu diesem Brunnen gegangen, weil sie da alleine war. Das war eine bekannte Frau. Wenn das unbekannt gewesen wäre, dass sie 5 Männer gehabt hätte, dann bräuchte die nicht alleine zum Brunnen zu gehen, weil die ist da alleine hingegangen, um sich nicht dem Hohn und dem Spott der gesamten weiblichen Bevölkerung, die nämlich zum Wasser holen an den Brunnen geht, auszusetzen. Der Brunnen seinerzeit war der Marktplatz im Dorf. Ja, da hat man sich getroffen, da wurde das Wasser geholt und die Frauen haben in der Regel auch mehr oder weniger zur gleichen Zeit, nämlich zur kühleren Tageszeit, das Wasser geholt und eben nicht mittags. Sie ist da alleine hingegangen. Der Jesus ist ihr alleine begegnet, hat ihr alleine gesagt, alle ihre Verfehlungen und hat sie benutzt, um die Menschen zu ihm zu führen, weil um ihrer Rede willen glaubten die Menschen und kamen zu ihm. Das passiert mit jedem, dem Jesus persönlich begegnet und der aber auch den Herrn Jesus persönlich als Messias annimmt und erkennt. Diese Frau, die einen grottenschlechten Ruf in dieser Stadt hatte, in Sichar, die bekannt war als Hure, kann man ja nicht anders sagen, die einfach bekannt war dafür, dass sie viele Männer gehabt hat und absolut nicht beliebt war, diese Frau, die hat es geschafft, nicht selbst, sondern dadurch, dass der Herr Jesus in ihr lebendig geworden ist, das klarzumachen, der Messias ist da und die Menschen sind gekommen. Und das ist der Mensch, dem wir, wenn wir ehrlich sind, als Letztes glauben würden und nicht als Erstes. Also wunderbar. Die Möglichkeit besteht für jeden, nach einer Begegnung für Jesus ein brauchbares Werkzeug zu sein. Die ist nicht erst hingegangen und hat ihr Leben in Ordnung gebracht, da wäre der Jesus weg gewesen. Die hat direkt gehandelt. Und wunderbares Ende dieser Geschichte, es kommen einfach noch mehr Samariter, sie bitten den Herrn Jesus zu bleiben. Jesus bleibt 2 Tage und ganz viele Menschen im Ausland kommen zum Glauben. Halleluja, das war eine der ersten oder wenn nicht die erste echte Mission, ausländische Mission, die in der Bibel stattgefunden hat. Und der Jesus hat einen einzigen aus dem Volk der Menschen gebraucht, um im Prinzip das ganze Volk zu ihm hinzubringen. Und jetzt würde ich gerne genau Alfred nach vorne bitten, dass er uns ein bisschen begleitet. Ich möchte gerne einen Aufruf machen für euch hier. Ich weiß nicht, ob jemand das jetzt verstanden hat, nachdem ich die Geschichte nochmal Revue habe passieren lassen, die der Frau passiert ist, dass der Jesus Christus dir persönlich begegnen will. Der Jesus ist in die Welt gekommen, um deine Sprache zu sprechen. Er ist Mensch geworden, damit er spricht. Er hat die Sprache der Frau gesprochen, sie hat ihn erst nicht verstanden. Er hat sich wiederholt und nochmal wiederholt und nochmal wiederholt. Er hat ihr ihre Sünden vorgehalten, ohne sie dafür zu verurteilen. Er hat ihr erklärt, was es heißt, wie man betet und ihm zu begegnen. Und er hat sie so angenommen, wie sie ist. Und sie hat ihn angenommen. Und hat im gleichen Kapitel im Prinzip so viel von Jesu Energie versprüht, dass ein Großteil des Volkes hier in Samarien, in dieser Stadt, gerettet worden ist, innerhalb von den nächsten 2 Tagen, weil Jesus da geblieben ist. Jesus lässt sich finden, jeden Tag, jede Minute, in jedem Augenblick. Aber jetzt, heute Morgen, haben Sie die Gelegenheit, den Herrn Jesus anzunehmen. Ich möchte, dass wir die Augen schließen. Ich möchte, dass wir in uns gehen. Ich möchte fragen, ob da jemand ist, der diesen Herrn Jesus, der mit dir ganz persönlich eine Begegnung haben will, du den annehmen willst. Du kannst das jetzt tun. Ich möchte gerne von vorne auch für diejenigen beten, die das tun. Du jetzt persönlich erkannt hast, Herr Jesus, ich war auf meinem eigenen Weg. Ich weiß nicht, ob du jetzt an deinem Brunnen irgendwo stehst, einsam und schöpfst jeden Tag. Oder ob es ganz einfach so ist, dass dir jetzt gerade klar geworden ist, dass der Jesus eine persönliche Begegnung möchte. Ist da jemand, der das möchte, der jetzt den Herrn Jesus als seinen persönlichen Retter annehmen will? Dann würde ich bitten, ein ganz kurzes Zeichen mir zu geben. Ganz kurzes Zeichen, das reicht. Dankeschön. Dankeschön. Ja, auch Sie im Internet. Wenn Sie das möchten, Sie können gerne das Kontaktformular benutzen, um mit uns in Kontakt zu treten. Wir möchten auch gerne für Sie beten. Laden Sie auch persönlich zu uns in die Gemeinde ein, um hier Gemeinschaft mit uns zu haben. Zu dem Volk dazuzugehören, was der Jesus sammeln will, zu seiner Ehre. Für diejenigen, die das annehmen wollen, möchte ich kurz beten und möchte dazu auffordern, dann nachzubeten. Kann die ganze Gemeinde mitbeten. Herr Jesus, ich kenne dich an als mein Retter. Du bist für meine Sünden in die Welt gekommen und gestorben. Du bist auferstanden und hast ewiges Leben gebracht. Du bist auch dafür gestorben, dass ich ewiges Leben habe und gerettet bin. Ich will dich jetzt als meinen persönlichen Retter annehmen. Führe du mich weiter in dieses Leben. Weiter an dein Herz. will dich lieben bis an mein Lebensende. In der Erwartung, mit dir ewiges Leben zu haben. Amen. Und in der Einleitung ist noch gesagt worden, dass wir einen Big Day haben. Da werden wir gleich auch noch ein Video zu sehen. Und vielleicht ist dem einen oder anderen auch hier im Gottesdienst wertvoll geworden, sich als ein Werkzeug auch nutzen zu lassen. Vielleicht, ich kenne nicht deinen Samariter, ja, es muss nicht dein Feind sein, es kann dein Nachbar sein, es kann deine Verwandtschaft sein, dein Ehepartner, dein Arbeitskollege, dein Mitschüler, dein Mitstudent. Ja, wenn dir das auch am Herzen liegt, dann möchte ich uns als Gemeinde doch auffordern, uns das bewusst zu machen, dass das, was der Jesus gesagt hat, dass er die Quelle ist. Und wenn wir die Quelle doch schon angenommen haben in uns, dass diese Quelle strömen soll, hinaus zu denjenigen, dass wir ein Herz vielleicht berühren, um viele zu erretten. Gottes Möglichkeiten sind da völlig unbegrenzt. Ich möchte die Gemeinde noch bitten, aufzustehen. Und da möchte ich noch kurz zusammen dafür beten. Herr Jesus, danke dafür, dass du die Quelle bist, Herr. Danke, dass wir Adventszeit haben, uns auf dein Kommen freuen, Herr. Danke, dass du schon zu vielen von uns gekommen bist und hast Platz gemacht in unserem Herzen. Herr, bitte schenke uns von der Quelle des Lebens, von deinem lebendigen Wasser. Herr, benutze du uns als Krüge lebendigen Wassers. Herr, spüle raus, was da nicht reingehört und fülle uns mit deinem Heiligen Geist, Herr, dass dein Geist überfließen kann hinaus, jetzt zu den Menschen in unserer Umgebung, unseren Nachbarn, Kollegen, Verwandten und allen, die uns vielleicht auch persönlich am Herzen liegen, Herr. Herr, und schenke du uns völlig unverkrampfte Begegnungen. Herr, wie dort am Brunnen, gib uns die Zeit einfach, uns im Geiste an diesen Brunnen zu setzen, mit Leuten einfach Zeit zu verbringen, Herr, und zur rechten Zeit von dir zu berichten, Herr. Danke, dass du das schenken willst, um deine Gemeinde noch zu vergrößern. Wir danken dir dafür, dass täglich welche hinzugetan werden. Und wir freuen uns damit, mit dir zusammen in der Ewigkeit zu sein. Amen. Amen. Amen.